WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André.
Hallo Kevin, schön dich zu sprechen.
Schön auch dich zu sprechen, gerade weil es ja jetzt auch ein bisschen wärmer wird. Ist ja richtig frühlingshaft draußen, oder?
Ist zwar jetzt schon dunkel, aber es war heute sehr frühlingshaft, da stimme ich dir zu.
Ja, also ich finde es immer gut, wenn man schon so in Pulli rausgehen kann, finde ich immer gut. Das motiviert mich.
Oder auch wenn die Abende ein bisschen länger sind und man nicht um 17 Uhr schon denkt, oh, Tag ist rum, ich gehe jetzt schlafen.
Ja, finde ich auch besser. Ja, aber was wollen wir heute sprechen?
Ja, wir haben ChatGPT gefragt, beziehungsweise du hast ChatGPT gefragt. Ne? Und eine
das
Idee war...
Das für die Unkreativen, kann ich nur empfehlen.
Für die Unkreativen. Ja, wir schieben ja immer noch die Signal-Folge so ein bisschen vor, ach Signal sag ich schon, State-Management-Store-Folge vor uns her. Wir planen sie ja immer wieder, wir haben sie noch nicht gemacht. Aber jetzt schieben wir etwas Leichtgewichtigeres ein, wie hat ChatGPT das genannt, Schwelgen in der Vergangenheit, was es damals so gab. Irgendwie so, fand ich.
Nostalgie-Ecke hat ChatGPT
das genannt. Nostalgie-Ecke machen wir. Aber damit wir auch irgendwas Wertvolles übertragen, weil das ist ja nun alles Geschichte und hat jetzt vielleicht wenig Bezug auf die aktuelle Zeit, haben wir gesagt, eine ganz kleine News-Sektion so vorab, haben wir auch noch nie gemacht. Ne? Entweder haben wir uns direkt mit dem Thema befasst oder halt gar nicht. Aber das Ding ist, wenn es rauskommt, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen alt. Angular 19.2 ist raus. Und es gibt noch eine neue Resource API. Es gibt ja schon die Resource API selbst. Dann gibt es die RX Resource und jetzt gibt es noch die HTTP Resource. Die ist quasi wie die Resource, nur dass du nicht Loader und Parameter und so alles einzeln definieren musst, sondern du gibst dem einfach einen String und da drin kannst du auch Signals verwenden, so für Parameter. Und das war's. Und wenn da sich was ändert, dann lädt er das neu und gibt er halt, wie bei einer Resource auch, so ein Objekt zurück mit Loading, State und Error und bla. Nur es vereinfacht das Ganze halt. Es ist halt ein Einzeiler jetzt. Das ist quasi so, glaube ich, das krass Neue. Dann kann man im Template jetzt Backticks verwenden für Strings. Also man kann, so wie man das vorher in JavaScript-Code auch machen konnte, kann man das jetzt in einem Angular-Template machen. Also ich eigentlich wusste, dass es nicht ging, aber jetzt geht's.
Finde ich ein sehr gutes Feature.
Doch, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, könnte ich mir das auch sehr praktisch vorstellen, das stimmt, ja. Und was noch neu ist, man kann jetzt mit der RX Resource, die ja ein Observable entgegennimmt, die hat ja vorher quasi sowas nicht Switchmap gemacht, die hat einfach den ersten Wert genommen und dann war vorbei. Jetzt kann man auch einen Stream offen lassen. Sowas, damit man das in Kombination wie zum Beispiel mit Firebase, da hatten wir vielleicht auch drüber gesprochen, kann man das jetzt verwenden, weil das jetzt, oder mit Streams allgemein, die mehrfach emittieren, das kann man jetzt machen. Und sie haben ein RFC eröffnet über genau diese Resource API. Allgemein, wie sie jetzt ist, was man daran ändern soll, möchte, kann, wie man damit umgehen möchte, wie man eventuell auch, weil das vielleicht gar nicht so klar ist, aber wie man auch Post-Requests damit absetzen möchte, weil aktuell ist das eigentlich nur dafür da, um Daten zu laden. Also jetzt HTTP-GET im klassischen Sinne, man kann ja auch mit Post Daten laden. Aber das Ding ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Daten abschickst und die Seite verlässt und das ist noch gar nicht komplett am Server angekommen, bricht das halt einfach ab, das bleibt nicht offen. Das möchte man beim Post-Request ja gar nicht. Oder allgemein, wie man halt einen Post damit machen möchte, wenn man Daten mitschickt. Das kann man, also dafür ist das nicht gedacht gewesen. Und da fragen sie jetzt halt so ein bisschen, wie man das allgemein gestalten möchte. Ich denke, da können wir in Folge 20 mal, Angular 20 kommt ja auch schon wieder bald, drüber sprechen.
Ja, die Frage ist auch so ein bisschen noch, wie wird sich das am Ende auf die Architektur auswirken? Weil aktuell ist es halt nicht so einfach, das auch in Services zu verwenden. Und wie machst du das dann? Möchtest du dann deine Signals in die Services reingeben? Weiß ich nicht. Kann man auch mal diskutieren. Ja. Aber ich glaube, da ist noch viel offen. Aber ich finde es gut, dass sie da irgendwie dran rumarbeiten. Zu Posts, aber also zu so Datenänderungen ist aber in dem RFC nicht so viel drin, ne?
Ja, aber sie fragen halt auch so ein bisschen, glaube ich, wie man das damit halt machen könnte, weil viele verwenden es dafür schon mit so einem Trick. Aber eigentlich soll man das ja nicht. Da wird auch GitHub allgemein sehr viel diskutiert. Aber das soll ja nicht innerhalb der Folge sein. Dann noch, was auch sehr spannend ist in dem Umfeld, TypeScript hat, also Microsoft hat announced, dass sie auf Go setzen jetzt bei TypeScript, um den Code halt zu transpilieren und nicht wie das, was ich nicht wusste, aber interessant fand, TypeScript selbst, also TypeScript ist in TypeScript geschrieben. Was aber bei Compilern oder Transpilern wohl eigentlich recht standardmäßig ist, weil man hat man immer den ersten Test quasi mitgeliefert, nämlich baut das eigene Projekt noch mit dem eigenen Compiler oder Transpiler. Deswegen ist das nicht so unüblich, dass man einen Transpiler oder Compiler in der eigenen Sprache schreibt. Fand ich spannend. Ich habe gefragt, wie wird Version 1 erzeugt? Aber egal.
Ja gut, das haben sie irgendwann mal gebaut, vielleicht auch noch in C.
Ja. Wir konnten das erste Mal erst übersetzen, als der Transpiler was übersetzen konnte. Ja. was versprechen Sie sich von Go? Vielleicht ganz kurz da drauf, um die Vorteile. 10-mal schneller und jetzt nicht so Marketing 10-mal schneller transpilieren, sondern sie haben es mit VS Code, ich habe die anderen vergessen, mit recht vielen Sachen getestet. Es ist wirklich im Schnitt immer 10-mal schneller. Und der Vorteil ist, du brauchst halt nicht mehr NPM. Weil du Go halt als Binary anbieten kannst. Das kannst du quasi so auf den Rechner laden und kannst das ausführen.
Okay.
Das ist halt gerade für Pipelines ist das interessant, ist auf dem Rechner selbst nicht so, weil da hast du ja meistens auch NPM, weil du ja mit TypeScript arbeitest. Aber in Pipelines brauchst du dann nicht immer erst Node und NPM und musst du dann TypeScript installieren, sondern kannst halt das Binary direkt verwenden. Das ist halt auch nochmal einfach ein Geschwindigkeitsvorteil und ein Speicher- und Performance-Vorteil einfach. Es gibt eine super spannende Folge von The Native Web. Ich glaube, so heißt der YouTube-Kanal, falls du das kennst. Darüber, der erklärt das noch ausführlicher, warum Go und nicht Rust, weil viele denken ja bei Performance an Rust und so. Da gibt es eine spannende Folge zu, kann man sich anhören, verlinke ich vielleicht. Und ich hatte noch ein bisschen Kurzfeedback zu unseren letzten zwei Folgen gekriegt, HTMX und Onion Architecture. Bei der Onion Architecture fand ich lustig, da hat jemand einen Witz gesagt, warum verwendet man die Onion-Architektur? Das ist immer, wenn du eine Pelle mehr abpelst von deiner Zwiebel, musst du noch mehr heulen. Fand ich schon sehr, in vielen, fand ich schon passend, weil leider in vielen Momenten, wenn man sie halt falsch einsetzt gerade. fand ich sehr gut. Und ich hatte ganz oft das Feedback gekriegt, die meisten, die Frontends bauen die Frontends mit einem großen Backend dahinter und haben die Logik im Backend. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und sagen, deswegen ist es halt ein Overkill, die komplette Onion-Architektur im Frontend nochmal umzusetzen, weil eigentlich soll das Frontend ja klein, leichtgewichtig und austauschbar sein und man will nicht einzelne Teile aus dem Frontend austauschen. Sind wir darauf eingegangen? Weiß ich noch. Haben wir nach Feedback gefragt. Sehen viele halt so, dass sie sagen, wenn ich da jetzt auch noch 20 Abstraktionslayers ins Frontend packe, dann wird das Ding schon wieder so groß. Das will ich eigentlich gar nicht, weil eigentlich will ich da nur Server-Kommunikation und ein bisschen Template-Logik und so ein bisschen Validierung. Aber alles andere soll da gar nicht rein. Kann man drüber streiten. Ist aber mehrfach bei mir angekommen.
Muss man ja auch sagen, kommt ja auch auf den Anwendungsverlauf an, ne?
Ja, genau. Aber das hatte ich so als Feedback bekommen und hatten wir ja zum Teil auch quasi so gesagt. Ne? Waren wir ja nicht ganz von weg. Und dann spannend für HTMX. Wir haben uns ja wirklich gefragt, wo ist der Anwendungsfall? Oder ich hatte mich das zumindest gefragt, so ein bisschen, habe immer wieder aufgeschmissen, wenn ich JavaScript-Logik brauche, warum nehme ich nicht JavaScript selbst? Oder ein groß in Anführungszeichen, React, Angular, sonst was, weil da ist dann alles drin und bei HTMX fehlt mir alles. Es gibt auf heise.de einen spannenden Artikel dazu, der wurde mir geschickt, wo das auch so ein bisschen auseinandergepflückt wird und scheinbar die HTMX-Community dann diesen Beitrag auseinanderpflückt. Super sehr toll, diese Anhänger. Und das andere, was ich aber wiederum jetzt wieder spannend fand, man hat mir das gesagt, so in Kombination mit Micro-Frontends könnte das doch ganz spannend sein. Wenn ich quasi viele Microservices habe, die aber ihr eigenes Frontend mitbringen. Ob das jetzt Server gerendert ist oder ein Angular-Teil ist, sei mal dahingestellt. Oder halt ein anderes, muss ja nicht immer Angular sein. Aber dann kann man halt das mit HTMX zusammensetzen, weil man dann quasi die einzelnen Elemente ja, dynamisch da reinladen kann in das eine Frontend. Fand ich auch einen spannenden Ansatz irgendwie. Also sonst macht man das ja mit Iframes oder so ein Geraffel immer mal wieder. Oder mit, ja, mit Web Components kann man es ja auch machen. Aber ja, fand ich ein sehr cooles Feedback, muss ich sagen.
Die Frage, ja, finde ich auch gut. Finde ich auch interessant an dem Aspekt. Die Frage ist halt, ob man dann nicht Server-Side Includes machen würde.
Ja, das ist, ich wollte es nicht diskutieren, aber es ist auch wieder ein guter Einwand, ja. Aber fand ich spannend.
Ja, okay, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich wollte jetzt bald den LinkedIn-Post machen dazu, ob wir dann auch von der XHTML-Community auseinandergepflückt werden.
Bitte, bitte, schreib nicht so viel Schlimmes. Schreib das ganz freundlich.
Das ist jetzt, was passiert.
Möchten wir keine Feinde machen hier im Netz. Sonst müssen wir einen neuen Podcast machen mit anderen, mit Synonymen.
Nein, nein, dann müssen wir einen Podcast machen über XHTML, der sich nur um XHTML
dreht. Wie toll das ist.
So ein Ding ist das.
Okay. Aber ja, jetzt haben wir schon recht viele News, recht lange. Aber ich fand sie alle irgendwie erwähnenswert, aber ja, ob man für alles eine eigene Folge braucht, weiß ich halt auch nicht. Vor allem gibt es das halt schon x-mal behandelt. Aber ja, jetzt Nostalgie-Ecke. Ich habe tatsächlich mich sehr lange hingesetzt und nochmal überlegt und habe vor allem einen Editor oder eine IDE von damals gesucht, die ich immer verwendet habe. So ganz am Anfang, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Aber ja, was war so...
Wie heißt denn die IDE?
Ja, das weiß ich ja nicht. Das hatte so ein blaues Logo. Das war so ein PHP-Teil oder HTML-Teil. Ich bin mir selbst da nicht mal mehr sicher. Aber was waren denn deine ersten Berührpunkte quasi mit dem Web? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Das ist, also ich habe da auch wunderbar in diesem... also, meine ersten Berührpunkte waren vor allem mit PHP. Ich glaube, das geht fast allen so, oder? Ich habe ja auch dann zeitweise schon in dem Bereich gearbeitet und habe quasi so Webseiten gebaut. Auch mit, zum Beispiel mit Templates von Joomla und so. Das war richtig toll.
Joomla, also so ein Content-Management-Framework, für die, die es nicht kennen.
Ja, genau, ja. Und wunderbar noch so mit Dreamweaver und Tabellenlayouts, das war richtig toll. Also im Nachhinein muss man sagen, das war eigentlich richtig scheiße, aber gut, das ist jetzt ein altes Thema. Dann fängst du halt da wunderbar an, die Sachen so zu designen mit deinem Dreamweaver, wo du dann auch einzelne, also ich weiß nicht, Dreamweaver ist so ein Tool, da konntest
von
du
Adobe,
quasi...
Oder?
Von Adobe, genau.
Da kannst du
HTML reinschmeißen. Und dann kannst du das in der Oberfläche quasi baute, rendert dir das und dann kannst du das da so versuchen zu verschieben und so. Super Kacke.
So eine Mischung aus WYSIWYG und aber richtigen Code-Editor, ne?
Ja, genau, kannst du auch richtig coden. Aber der, also zum Beispiel beim Table-Layout hat er dann wirklich auch die Pixelbreite und dann schiebst du das größer und dann macht er, sagt er halt, die Tabelle muss jetzt 335 Pixel breit sein und so. Ja.
Das war der, super. Okay, war Table-Layout, da muss ich direkt ein. Also, das war ja damals.
Einschreiten.
Ey, das war doch damals das Ding. Mein Einstieg ist ähnlich. Wir hatten so auch so eine Klickenseite mit PHP oder auch so ein Gaming-Clan. Das war schon peinlich, aber damals hatte man sowas und diese Webseiten mussten ja irgendwie erstellt werden. Da gab es ja auch CMS-eigene nur für Gaming-Clans. Und ja. Damals war das ja auch alles so grafiklastig. Du hast das ja wirklich in Photoshop oder sonst wo gemalt. Dann hast du es ja in so kleine Stücke geschnitten und die hast du dann mit Tabellen im Hintergrund zusammengesetzt, weil sowas wie Flex, Grid, das gab es ja alles gar nicht. Du hast ja wirklich Tabellen in Tabellen in Tabellen in Tabellen, hast die Rahmendicke auf 0 gestellt, hast den Rahmen ausgeblendet und hast dann mit so feste Breite, so 800 Pixel war ja so viel größer, war der Monitor ja auch gar nicht. Oder war das 640 mal 480 oder was war die Standardauflösung damals? War das so klein?
800 mal 600
oder 800 mal 600. Auf jeden Fall hat man ja irgendwie fest danach designt. So, hoffentlich hat keiner das Browserfenster verschoben. Handys gab es ja noch nicht, die sowas anzeigen konnten. Da hatte man feste Breiten einfach, ne?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass die meisten Seiten, die ich gebaut habe, auch so einen riesigen Bildhintergrund hatten. Jeder hatte so ein Bild als Hintergrund und dann in der Mitte war irgendwie das Fenster. So. Und dann konnte man halt so ein bisschen steuern, wie groß das sein sollte, weil man einfach das Bild maximal dahinter gepackt hat und dann haben wir so einen ganz kleinen Content in der Mitte gehabt, damit das irgendwie passt. Und wenn jemand einen größeren Bildschirm hatte, dann ist das Bild dann kleiner gewesen. Das ging halt noch, aber...
Das sah halt scheiße aus. Das war auch alles linkszentriert, ne? So Mittelzentrierung war gar nicht so einfach damals.